Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da sind wir wieder. Auch im neuen Jahr sind wir wieder für euch da. Als erstes wünschen wir euch natürlich ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr. Und auch in diesem Jahr mit dabei der Jens. Hallo Jens, grüß dich.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich bin energiegeladen. Axel, wie sieht es bei dir aus? Hast du aufgetankt zwischen Weihnachten und Neujahr?
Ich habe aufgetankt zwischen Weihnachten und Neujahr und deshalb geht es auch heute direkt los. Und zwar Anfang des Jahres direkt mit einem sehr, sehr, sehr interessanten Gast, auf den wir uns beide, also Jens und ich, uns sehr, sehr freuen. Denn heute ist Marc Maslow unser Gast. Herzlich willkommen, Marc.
Moin, schön hier zu sein.
Ja, danke, dass du bei uns im Podcast bist. Und bevor wir loslegen, würde ich gerne für euch da draußen den Marc gerne mal vorstellen. Also für die, die ihn noch nicht kennen. Ne? Also der ist nämlich sehr bekannt, der Marc. Wir freuen uns wirklich, dass Marc Maslow heute bei uns im Podcast ist. Marc Maslow ist der Gründer von Marathon Fitness. Und er hat das getan, wovon viele nur träumen. Er hat nämlich seinen Job an den Nagel gehängt und er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er war vorher als Luftfahrtingenieur tätig und seine Leidenschaft zu Sport und Bewegung hat er eigentlich erst viel später entdeckt. Die ganze Jugend hat er eher unsportlich vor dem Computer verbracht. Und seit 2012 betreibt er seine Plattform Marathon Fitness. Und diese Plattform ist sehr erfolgreich. Mit über 100.000 Lesern im Monat zählt sie zu den erfolgreichsten in Deutschland. Und er hilft Menschen halt beim Dranbleiben. Und darüber wollen wir auch gleich sprechen, über das Dranbleiben. Bevor wir dazu kommen, noch kurz zwei, drei Punkte zu Marc. Er hat einen kostenlosen Newsletter, den er anbietet und er ist zertifizierter Coach und Personal Trainer und bietet auch Online-Coaches, Coachings, Vorträge und auch Fortbildungen an. Und Marc hat einen mehrfach ausgezeichneten Podcast. Fitness mit Marc heißt er. Also wenn ihr den noch nicht kennt, dann auf jeden Fall reinhören. Super interessant. Und damit ist er auch regelmäßig in den deutschen Top 20 Charts bei Apple, bei Spotify, unter Gesundheit und Fitness findet ihr den. All das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und ich hatte es gerade erwähnt, dranbleiben heißt nämlich sein neues Buch, Die Erfolgsformel für lebenslange Fitness und Gesundheit. So, das soll es für den Einstieg mal gewesen sein. Ich könnte noch ganz, ganz viel von seiner Vita aufzählen, aber das verlinken wir dann alles in unseren Shownotes. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Also nochmal herzlich willkommen, Marc, bei uns im Podcast. So, und dann legen wir direkt mal los. Dranbleiben, gute Vorsätze. Ja, das neue Jahr. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, Marc. Jeder macht sich ja für das neue Jahr gute Vorsätze oder einige. Und die Statistik sagt, dass etwa jeder Zweite zu Neujahr sich gute Vorsätze fasst. Mehr Sport treiben, weniger am Bildschirm verdaddeln, vielleicht ein bisschen geduldiger sein, sich gesünder ernähren. Das sind alles so Vorsätze, die man sich so fasst. Wie gesagt, jeder Zweite, fast 50% der Bevölkerung. Aber, jetzt kommt das große Aber, im Februar haben 80%, die sich diese Vorsätze gefasst haben, schon wieder mit ihren Vorsätzen aufgegeben. Haben aufgehört, ins Fitnessstudio zu gehen, haben aufgehört, sich gesünder zu ernähren. Da ist wieder Schokolade auf dem Speiseplan. Und jetzt mal die erste Frage, Marc. Woran liegt das?
Ja, das habe ich mich auch lange gefragt. Ich bin ja seit über 20 Jahren jetzt selbst Sportler und habe da so meine Routinen und mache regelmäßig was und jedes Jahr wieder im Januar sind die Fitnessstudios voll und ein paar Wochen später wird es dann wieder leerer. Woran liegt das? Eine Zeit lang dachte ich auch, naja, vielleicht sind Neujahrsvorsätze einfach Mist. Ja, also es gibt ja auch viele Leute, die das kritisieren. Ja, warum ausgerechnet am 1. Januar? Warum nicht zu jedem anderen Zeitpunkt? Und es ist eine berechtigte Frage. Ich finde, der 1. Januar oder Jahresbeginn ist ja immer ein Neuanfang. Ja? Das neue Jahr liegt so wie ein blankes Blatt Papier vor einem und will beschriftet werden. Und ich finde, da ist immer so eine Magie in so einem Neuanfang. Das muss nicht der 1. Januar sein. Es können auch andere Lebensabschnitte sein. Das kann, im gewissen Sinne war jetzt die Geburt unserer Tochter vor fast einem Jahr ja auch eine Art Neuanfang, wo sich die eigene Rolle, die eigene Identität geändert hat. Meine Frau und ich sind Eltern auf einmal. Und da liegt dann auch so ein für ein neues Lebewesen ein ganzes blankes Papier vor einem. Und als Eltern möchte man da auch zu beitragen, dass das gut beschriftet wird. Also ich bin ein Freund von Neuanfängen und ich bin auch ein Freund von Neujahrsvorsätzen. Es muss nicht unbedingt ein Neujahr sein, aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt, dass vielleicht auch du jetzt hier zuhörst, an einen Punkt kommst in deinem Leben, wo du sagst, jetzt reicht's, jetzt änderst du was. So, die Frage ist, wenn es so viele Menschen gibt, die diese Gelegenheit nutzen im 1. Januar und dies berechtigt, warum ziehen es so viele nicht durch oder bleiben so viele nicht dran? Ich habe mich halt mit der Frage eigentlich die letzten 12 Jahre, die ich jetzt schon hauptberuflich Fitnesscoach bin, damit beschäftigt. Woran liegt das? Und dranbleiben ist halt so ein bisschen deswegen auch mein Thema, wo ich halt Menschen helfen möchte, weil ich glaube, die meisten Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass das eigentlich die Grundlage ist, diese Kontinuität reinzukriegen. Und ich sehe das auch immer, wenn Leute bei mir auf die Website kommen oder E-Mails schreiben oder auch auf den Newsletter antworten, dass sie halt die Fragen, die sie stellen, ist, hey, ist diese Übung besser oder diese? Oder welches Ernährungskonzept ist jetzt das Richtige? Und das sind alles spannende und auch wichtige Fragen. Nur vorher sollte ich mir erstmal die Frage stellen, wie kannst du dem Bereich Fitness und Gesundheit in deinem Leben so einen Wert, so eine Priorität einräumen und einen Weg finden, sodass du langfristig dir damit gut tust? Weil eigentlich geht es ja darum, dass du willst dir damit gut tun. Und da gibt es halt ein paar Punkte, vielleicht ist es ein weites Feld, ich hab ja ein ganzes Buch drüber geschrieben, aber und auch das geht natürlich nicht, also man könnte noch weitere Bücher drüber schreiben, aber ich glaube, der wichtigste erste Punkt ist erstmal zu sagen, was willst du denn eigentlich? Viele Menschen sind da gar nicht so klar darin, wo sie eigentlich hinwollen. Wenn wir über Ziele sprechen, dann erinnere ich mich immer an meine erste Fitnessstudio Mitgliedschaft, da hat mich der Trainer gefragt, und zwar ein guter Trainer, was ist denn dein Ziel? Willst du Muskeln aufbauen? Willst du deinen Körper, Body Shaping, gab es damals noch den Begriff, ich glaube, heute sagt man das nicht mehr, aber er wollte halt wissen, wie er den Trainingsplan ausrichtet. Und das als Ziel zu definieren, auch in diesen Umfragen kommt ja mal raus zum Neujahr, die wollen abnehmen, die wollen sich gesünder ernähren, sie wollen vielleicht weniger Alkohol trinken. All das sind aus meiner Sicht keine Ziele. Weniger Alkohol trinken würde ja bedeuten, ich trinke nur einen Tropfen weniger im Durchschnitt, also habe ich mein Ziel schon erreicht. Das ist halt nicht geil. Sondern die Frage ist ja, was willst du denn eigentlich? Was für ein Bild hast du im Kopf? Wo möchtest du hin? Wie sieht's aus, wenn du das erreicht hast? Deswegen arbeiten wir im Coaching auch mit so Zielbildern oder Visionen, die man malen könnte, die man wirklich im Kopf als mentales Bild ausmalen kann. Also was bedeutet es? Erstmal, warum willst du was verändern? Und wie sieht's aus, wenn es richtig geil ist? Also wenn wir jetzt über Fitnessgesundheit reden, gibt es natürlich unterschiedliche mögliche Ziele. Ich glaube, viele Menschen wünschen sich einfach, dass sie vielleicht morgens mit Energie aufstehen, dass sie nicht so geschafft sind, wenn sie einen Tag sind. Im Gegenteil, sich gut fühlen, Energie haben, die Dinge zu tun, die sie an diesem Tag eben auch, die ihnen wichtig sind, die vielleicht nichts mit Fitness und Gesundheit zu tun haben, vielleicht Dinge wie Familie, Karriere oder andere Dinge, Hobbys. Und auch lange gesund zu sein, das ist zum Beispiel für mich ein starkes Warum. Ich habe halt ein Bild im Kopf, wie ich mit 80 Jahren mit meiner dann schon erwachsenen Tochter immer noch, wenn sie denn da Bock drauf hat, vielleicht eine tolle Wanderung mache in den Rocky Mountains auf über 2000 Metern Höhe, wo die Luft schon dünn wird, ja. Und ich treffe jetzt heute mit 45 Entscheidungen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das dann auch so sein wird. Und mich begeistert halt dieses Bild im Kopf. Ich finde das so geil, dass ich bereit bin, auch im Heute manchmal Dinge zu tun, die vielleicht, wo ich gar nicht so einen Bock drauf habe in dem Moment. Ja, also am liebsten würde ich die Füße hochlegen und auf der PlayStation zocken. Aber ich mache dann halt eine Trainingseinheit, weil mich das nach vorne zieht, diese Vision. Und das wäre vielleicht der erste Punkt. Jeder, der jetzt zuhört und sich und Ziele verfolgt oder sich Neujahrsvorsätze gemacht hat, was bedeutet es denn klar in deinem Kopf? Wie könntest du dein Ziel so jemand anderem beschreiben, dass diese andere Person davon ein Bild malen könnte? Wenn das geht, dann super, dann ist ein Ziel. Und das zweite ist dann, wie. Also ein Ziel ist cool, aber es reicht halt nicht. Die meisten Menschen glauben, sie bräuchten vor allen Dingen Disziplin, um langfristig erfolgreich zu sein. Und jetzt kann man natürlich über den Begriff Disziplin streiten. Was bedeutet das eigentlich? Ich denke dabei immer daran, Disziplin heißt, ich mache Dinge, auf die ich eigentlich keine Lust habe. So, und wenn ich das nur tue, dann ist halt nicht so geil. Also deswegen auch die Frage, wie kannst du, wenn du jetzt Veränderungen in deinem Leben, in deinen Gewohnheiten dir vornehmen möchtest, vielleicht eine Fitnessroutine aufbauen, vielleicht was an deiner Ernährung zu ändern, wie kannst du es so gestalten, dass es dir möglichst leicht fällt? Es muss nicht immer Spaß bringen. Also da bin ich auch auf der Seite. Ich habe manchmal richtig Lust, mich zu bewegen und an manchen Tagen darf ich mich dazu halt auch aufraffen und habe halt nicht so viel Lust. Und all das tritt in den Hintergrund, sobald du eine Gewohnheit aufgebaut hast, sobald du das regelmäßig tust. Deswegen ist die Regelmäßigkeit eigentlich der Schlüssel, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Krafttraining oder du baust einfach mehr Bewegung in deinen Alltag ein, dass du das wirklich regelmäßig tust. Mehrmals die Woche mindestens. Und dann wird es irgendwann normal. Dann denkst du irgendwann nicht mehr so drüber nach. Das kennt, glaube ich, auch jeder, der schon mal eine Trainingsroutine hatte oder eine andere Routine, die nicht so viel Spaß bringt, immer. Wie zum Beispiel Zähneputzen ist immer das prominente Vergleich. Die wenigsten Menschen haben da, glaube ich, Lust drauf, machen es aber trotzdem. Einfach, weil sie es jeden Tag machen. Und in diesen Modus will ich kommen und das dauert halt ein bisschen. Also ich darf mir da durchaus, also so Faustregel würde ich sagen, schon ein Vierteljahr für nehmen, um so eine etwas komplexere Gewohnheit wie eben eine Fitnessroutine aufzubauen. Und dann merke ich halt, am Anfang ist die Hürde anzufangen manchmal recht hoch. Und je regelmäßiger ich es mache, desto weniger, genau, Jens, du zeigst das gerade, desto kleiner werden diese empfundenen Schritte. Und Axel muss mich ausbremsen, weil
Ja,
ich könnte, glaube ich, eine
ich
halbe
glaube,
Stunde.
genau, hier bremse ich dich gerade mal aus, weil du hast ein ganz, ganz interessantes Stichwort gerade gegeben. Und zwar, du hast gesagt, dass es, also diese Routinen in das Leben zu bekommen, so dass es dann irgendwann mal leicht wird, ne? Und viele Menschen tun sich ja gerade eher schwer, auch mit dem Anfangen, auch mit dem Durchhalten, mit dem Dranbleiben. Da sind wir wieder bei dem Titel deines Buches. Da ist nämlich ein Kapitel drin, wo es darum geht, wo du beschreibst oder das Kapitel heißt, es ist leichter, als du denkst. Wie wird es denn leicht? Also, ne, du hast jetzt gerade erzählt, Routinen aufbauen, aber wenn sich einer jetzt nicht so dran traut oder ja, wie gehe ich das an? Oh, es ist alles so schwer. Jetzt muss ich die Laufschuhe anziehen. Oh, jetzt muss ich Salat einkaufen gehen. Also, wie wird es leicht?
Ich glaube, ein Punkt ist erstmal vorauszudenken und zu erwarten, dass es Phasen gibt, wo es schwierig ist. Also es klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so motivierend im ersten Moment, aber da auch realistisch zu sein. Wir alle haben Phasen in unserem Leben, wo irgendwas, also ich kann mir noch so tollen Plan machen und es kommt, passiert irgendwas. Beispiel, die Kinder werden krank oder Kita macht gerade zu und ich darf mich halt um die Kinder selbst kümmern. Was mache ich denn dann, wenn ich eigentlich trainieren wollte an dem Tag? Oder ich verabrede mich mit dem Trainingspartner, der sagt ab. Was mache ich denn dann? So, wenn ich mir das im Voraus überlege, solche Plan B-Methoden entwickle, dann wird es leichter, dran zu bleiben. Das wäre so schon mal so ein mentales, was ich halt unter mentales Training zusammenfasse. Das wären so diese Planungen vom Vorausdenken, eine richtige Erwartungshaltung entwickeln. Die meisten Menschen, ich hatte es auch vor ein paar Tagen bei uns im Team-Meeting, ein Mitarbeiter von mir sagte, ah Mensch, ich mache das auch immer. Ich plane halt mit der perfekten Woche. Der hat halt zwei kleine Kinder. Und dann kommt irgendwas dazwischen, dann kriege ich das Training nicht unter. Und hier halt frei nach dem Motto, ich kenne das halt aus meiner militärischen Ausbildung, bin dann noch als Reserveoffizier tätig, da gibt es halt diesen Spruch, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. Das heißt, ich darf da flexibel bleiben. Und du hattest jetzt auf die Überschrift leichter als du denkst angesprochen. Ich habe das Ganze mal zusammengefasst, weil das Thema Fitness und Gesundheit ist ja unendlich weit. Und wer jetzt loslegt, der und sich vielleicht informieren will, sich Wissen aneignen will, der wird förmlich erschlagen mit Tipps zu Training, mit Tipps zu Ernährung, mit Tipps, wie man seinen Alltag gesünder gestaltet. Über Schlaf hört man ja inzwischen viel, Darmgesundheit, ganz viele Themen. Die Frage ist halt, wo fange ich denn an? Und ich glaube, viele, die sich solche Neujahrsvorsätze setzen, verlieren sich dann häufig auch in dem, was vielleicht gar nicht so wichtig ist, was vielleicht gar nicht so viel Effekt am Ende braucht, aber viel Energie kostet, und vergessen dabei das, was sie wirklich voranbringt und was vielleicht gar nicht so aufwendig umzusetzen ist. Deswegen, ich habe das, ist ein bisschen witzig, ja, in der Mark-Formel zusammengefasst, also schon so ein bisschen hingebogen, ne, auf meinen Vornamen, aber sind halt diese vier Elemente. M steht für mentales Training. Das sind halt die Dinge, die wir im Kopf tun. Ich habe eben über Planen gesprochen. Ich habe über ja die Idee, dass du Gewohnheiten aufbaust und dabei vielleicht gar nicht so auf die Perfektion achtest, sondern mehr ums Dranbleiben. All das sind Themen, die ich so in dem Denken verorte. Ein, vielleicht ganz plakativ gesagt, alles, was wir tun, weil es geht ja um Verhaltensänderungen, setzt ja einen Gedanken voraus. So, das heißt, da darf ich anfangen. Deswegen ist für mich die Basis dieser Veränderungspyramide ist halt das Mentale, das M. Und dann als zweites kommt bei mir die ausgewogene Ernährung, weil gerade Menschen, es ist jetzt bei mir so viele, die den Podcast hören, ich mache auch Umfragen, da sind ungefähr die Hälfte, die sagen, ja, ich höre den Podcast oder ich bin zu dir gekommen, weil ich abnehmen wollte. So, und da spielt die Ernährung eine ganz große Rolle. Und auch generell, ich meine, das ist ja auch hier im Podcast ein wichtiges, häufiges Thema. Das, was wir essen, ist halt das, woraus unser Körper besteht, woraus Hormone gebildet werden, all diese Dinge, die wir brauchen, um Leistung zu bringen, uns gut zu fühlen. Deswegen kommt das an zweiter Stelle, ist gleichzeitig für viele Menschen eine größere Herausforderung, weil wir nun mal eben nicht, also wir trainieren vielleicht dreimal die Woche, aber wir essen dreimal am Tag. Deswegen, und da gibt es auch viele Faktoren, die da reinspielen, ausgewogene Ernährung. Dann kommt als nächstes das richtige Krafttraining, nenne ich das. Also nicht nur Muskeln bewegen, sondern so bewegen, dass ein Wachstumsreiz gesetzt wird, dass ein Trainingsreiz gesetzt wird. Krafttraining ist aus meiner Sicht eine der Schlüssel zu schneller körperlicher Veränderung und hat auch viele Gesundheitsaspekte. Da kommen ja auch immer neue Studien. Ich weiß noch, als ich vor 12 Jahren angefangen habe, wurden so Krafttraining ein bisschen, also das hauptberuflich zu machen, wurde Krafttraining ein bisschen belächelt. Gerade damals war es noch so, dass Frauen geraten wurde, lieber nicht schwere Gewichte zu heben, weil sie sonst zu muskulös werden und solche Dinge. Das hat sich ja ganz stark verändert. Also ich nehme das selbst, so war das auch in allgemein in der FAZ, Süddeutsche und so weiter berichtet wird darüber, in Gesundheitsberichten, dass Krafttraining wichtig ist. Also es hat sich verändert. Und dann als viertes Bewegung im Alltag und Cardiotraining, das ist das K. Genau, das sind so die vier großen Bereiche. Aber ich glaube, wenn man einmal das große Thema Fitnessgesundheit kleinschneidet und sagt, okay, worauf kommt es denn wirklich an, wird es schon leichter. Und dann als zweites gibt es so eine mentale Falle, in die ganz viele Menschen reintappen, in die ich selbst auch schon reingetappt bin. Nenne ich halt die ganz oder gar nicht Falle. Also wenn ich anfange, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt heute zum Training und nehme mir zum Beispiel 60 Minuten Krafttraining vor. Das ist ja so eine klassische Dauer, auch wenn man im Fitnessstudio anfängt, sich da einen Plan machen lässt, dann sind die häufig so 45 bis 60 Minuten die Trainingspläne. Was mache ich denn, wenn ich keine 60 Minuten Zeit habe? Es ist was dazwischen gekommen. Viele Menschen sagen dann, ja gut, dann gehe ich morgen. Schaffe ich heute nicht. Und häufig wird dann aus morgen übermorgen und irgendwann sind halt 3 Wochen oder ein ganzer Monat vorbei. Und das ist ja im Prinzip das Problem so ein bisschen beim Fitness und bei Fitnessroutinen, dass ich natürlich auch dann wieder relativ schnell abbaue. Ich brauche diese Kontinuität, damit meine Gesundheit und Fitness erhalten bleibt. Jeder, der mal eine Woche im Krankenhaus gelegen hat, weiß das, wie schnell das gehen kann, dass die Muskulatur abgebaut wird. Sie kommt auch schnell wieder. Nur dann habe ich das Problem, dass ich wieder die Gewohnheit aufbauen darf. Deswegen, wie kriege ich es hin, dass es regelmäßig geht? Es muss nicht perfekt sein, es darf nur regelmäßig sein. Und da sich vielleicht auch selbst so ein bisschen zu primen und zu sagen, nein, ganz oder gar nicht. Ich persönlich halte davon nichts. Ja, ich würde mich auch als so Performer bezeichnen. Ich habe einen recht hohen Leistungsanspruch an mich selbst. Und gerade diese Menschen, die so einen hohen Leistungsanspruch an sich haben, die tappen leicht in diese Falle, weil sie sagen, ja, wenn ich es nicht perfekt mache, dann mache ich es lieber gar nicht. Und das Problem ist, aus diesem Grundsatz wird langfristig meistens gar nicht. Wenn du sagst ganz oder gar nicht, dann heißt das meistens gar nicht.
Ja.
Und deswegen mag ich den Gedanken, das Unperfekte zu verfolgen und sich selbst vielleicht auch gerade dann, das ist noch ein Gedanke, der mir dazu kommt, wenn jetzt jemand zum Beispiel den Schweinehund spürt und sagt, ich habe mir jetzt heute vorgenommen, zum Beispiel laufen zu gehen, aber ich habe gar keine Lust und ich kann mich nicht aufraffen, dann ist meistens der Schritt zu groß. Du bist gedanklich schon zu weit in der Zukunft. Anstelle zu sagen, ich ziehe mir jetzt erstmal nur die Schuhe an und darauf fokussiere ich mich. Und wenn ich die Schuhe anhabe, dann überlege ich, was ich als nächstes mache. Also von einem Moment zum nächsten zu gehen. Und in der Reflexion, weil ich mir eben die ganze Zeit auch selbst die Frage gestellt habe, wie mache ich es denn, dass ich dranbleibe? Ich bin jahrelang Marathon gelaufen und ich erinnere mich noch an die langen Läufe, diese 30, nachher auch mal 34 Kilometer war so das, glaube ich, das längste, was ich im Training mal gelaufen bin. Selbst wenn du eine Laufroutine hast, weiß nicht, wie es den anderen Läufen da draußen geht. Mir ging es immer so, dass ich auf diesen langen Lauf dachte ich immer, boah, ey, 35 jetzt so lange, 3 Stunden oder länger laufen und es wird auch anstrengend am Ende. Obwohl ich gerne gelaufen bin, fand ich es häufig schwierig, mich aufzuraffen. Und dann habe ich mich gefragt, wie habe ich es denn gemacht? Und ich habe mir immer gesagt, ich gehe nur 5 Minuten laufen. Und nach 5 Minuten entscheide ich, ob ich nochmal 5 Minuten laufe. Und meistens, also 99% der Fälle, habe ich dann auch das gemacht. Und so mache ich es heute auch, wenn es mir schwerfällt, mich aufzuraffen.
Ja, da kann ich dir uneingeschränkt recht geben. Ich laufe selber Marathon und ich weiß genau, wie das ist, diese langen Kanten einmal die Woche. Ich habe genau wie du, ich habe dann auch immer gesagt, so, jetzt läufst du halt 2 Kilometer oder 3 Kilometer zum Einlaufen. So, und dann guckst du, wie es einfach weitergeht. So, und so bist du dann halt von Kilometer zu Kilometer oder von Ziel oder von Etappe zu Etappe gekommen. Und wie du auch schon in deinem Buch schreibst, ne, schon jede kleine positive Veränderung wirkt. Deshalb, also die erste positive Veränderung, um bei deinem Beispiel zu bleiben, ist ja die Schuhe anzuziehen. Ist das schon mal positiv? Nicht direkt auf die Couch, sondern direkt die Schuhe an. Das ist ja schon die erste positive Veränderung. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz den Jens mit reinbringen, weil du hast nämlich, Marc, gerade gesprochen von deinen 4 Buchstaben. M, die mentale Gesundheit oder die mentale Veränderung. Und da haben wir ja mit dem Jens auch einen Experten, was die Motivation angeht. Er hat sich ganz oft auch damit beschäftigt. Jens, und die Rolle des Gehirns spielt ja eine ganz große Rolle bei der Motivation, ist quasi entscheidend dafür, denn auch neuronale Netzwerke und auch die Hormonausschüttungen sind ja stark miteinander verknüpft. Wie sieht's denn mit der Motivation aus, wenn ich jetzt irgendwas anfangen will?
Ja, Axel, da machst du erstmal ein ganz großes Fass auf, ne? Also Motivation ist ein Riesenthema. Das kann man im Übrigen auch studieren, dafür gibt es eigene Studiengänge. Also das zeigt schon auch die Dimension des Ganzen. Aber ich will mal so auf die persönliche Ebene zurückgehen. Ich habe damals, wie du ja auch weißt, den Bundesverband der Personal Trainer mitgegründet. Und das war einer so meiner ersten Berufe, die ich auch nach der Universität dann so bekleidet habe als Personal Trainer. Damals waren wir noch so Außerirdische, weil dieser Begriff war eigentlich noch gar nicht so ganz klar. Und was mir da aufgefallen ist, als ich so meine ersten Klienten hatte, dass ich mir dann, wenn ich im Auto saß und nach Köln zurückgefahren bin, immer die Frage gestellt habe, Jens, warum machst du das eigentlich? Warum können die Leute das nicht selber machen? Warum buchen die sich einen Personal Trainer? Den holen sie 60 Kilometer von einer Stadt in die nächste und brauchen diesen Impuls offensichtlich, um überhaupt ins Tun zu kommen. Das war ja damals ein Beruf, der komplett neu war und den gab es natürlich in den USA schon, aber in Europa mehr oder weniger unbekannt. Und ich persönlich habe mir dann immer die Frage gestellt, okay, warum buchen die mich eigentlich überhaupt? Also was steckt denn wirklich dahinter? Und da fiel mir auf, Axel, dass wir ja im Sportstudium zwei große Prüfungen gemacht haben, nämlich in Psychologie. Und ich habe damals die Psychologie nicht wirklich so ernst genommen, weil für mich war immer Leistung, Herz, Muskulaturaufbau, Schnellkraft oder was auch immer da für Themen wichtig waren. Und so die Trainingslehre war für mich damals total wichtig. Und ich habe die Psychologie einfach so als notwendiges Übel betrachtet, was man da eben irgendwie so abhaken musste. Und habe dann erst im Beruf des Personal Trainers gemerkt, wie wichtig eigentlich dieses Thema ist. Und auf dieser Basis habe ich mir dann erstmal selber die Frage gestellt, wahrscheinlich Marc auch, was ist denn eigentlich meine persönliche Motivation? Warum tue ich Dinge, die ich mit Rückenwind mache? Und auf der anderen Seite habe ich aber auch meine Themen in meinem Leben, wo ich immer Gegenwind spüre, wo ich große Hürden habe, wie Marc gerade gesagt hat, wo ich mich wirklich aufraffen muss. Es ist ja nicht so, nur weil wir drei jetzt Fitness-Junkies sind, dass wir diese Hürden nicht hätten. Ja, auch wir wachen morgens manchmal auf und denken, boah, ich könnte es auch heute Abend machen. Und abends denkt man, naja, dann kann ich es auch morgen früh machen. Also hat man schon wieder einen Tag verschoben. Nur wir haben eben Strategien, wie wir diese Hürden dann auch eben entsprechend überwinden. Und ich war früher ja auch Leistungssportler und habe diese Hürden ganz häufig gehabt. Ich habe auch in der Halle oft gestanden und habe mich gefragt, okay, wenn sterben, dann jetzt? Weil ich so kaputt war und keinen Zentimeter mehr laufen konnte. Und interessanterweise läuft man dann immer weiter. Und ich habe damals so viele so Selbstsuggestionen gehabt. Wir haben das dann auch im Sportstudio ein bisschen trainiert, dass man sich bestimmte Bilder vorstellt in dem Moment, wo man ja eigentlich am liebsten aufhören würde. Und ich habe mir damals, und das war ein wirklich ganz krasses Bild, in dem Moment, wo ich absolut nicht mehr konnte und auch nicht mehr wollte und eigentlich nur noch auf die Couch zurück wollte, dann habe ich mir immer jemanden vorgestellt, der nicht laufen kann. Also der jetzt im Rollstuhl daneben sitzt, dein Spiel betrachtet und gerne mit dir tauschen würde. Einmal in seinem Leben noch mit dir tauschen würde. Das war so meine Schussmotivation, den ich dann wieder in dem Moment, wo ich absolut kaputt war und übers Aufgeben nachgedacht habe, Axel, du kennst das aus dem Marathon, Marc kennt das auch aus dem Marathonlauf, dass man so Phasen hat. Da läuft's wie geschmiert, da läuft das mit Rückenwind und irgendwann kriegt man plötzlich, es gibt ja beim Ausdauersport auch so dieses Phänomen, der mit dem Baseballschläger bei Kilometer 35 auf dich wartet und wo dann vielleicht noch so ein kleiner Anstieg kommt, ja, und dieser Anstieg, der kostet dich dann so das Letzte an Energie und du denkst, das ist ja alles total sinnlos und warum mache ich das überhaupt? Und dann stellt man sich, und da will ich noch mal kurz drauf zurück, kommen, dann stellt man sich so die Frage, was ist meine eigene Motivation? Was fällt mir leicht? Was fällt mir persönlich sehr schwer? Ich habe viele Themen in meinem Leben, die mir sehr schwer fallen. Die liegen ja auf meinem Schreibtisch seit, ich weiß nicht, seit 4 Wochen rum und ich packe sie nicht an. Warum packe ich sie nicht an? diese Grundfrage sich mal zu stellen. Ich habe ja viele Jahre auch Personal Trainer ausgebildet und habe dann auch Mentalcoaches ausgebildet und ich habe immer eine provokative Frage gestellt im Unterricht. Was glaubt ihr, was ich besser kann als ihr alle zusammen? Und
Was
dann
kam
haben sie
als
mich natürlich,
Antwort? Was
dann
kam denn
haben sie
als
mich
Antwort,
natürlich,
Jens?
ja, sie haben mich natürlich immer erstmal angeschaut und haben gedacht, was ist das für ein arroganter Pinsel? Ja, was? Und ich wollte sie aber stimulieren, darüber selber nachzudenken, was sie eigentlich sehr gut können in ihrem Leben. Also was hat in schwierigen Phasen geholfen, über diese Hürde hinwegzukommen? Und bei mir ist es so, dass es mir dann bei diesen Fahrten nach Hause von meinen Klienten immer bewusst geworden, es gibt Dinge, die ich besonders gut kann und die muss ich auch kultivieren. Und ein Ding ist zum Beispiel die Disziplin. Marc hat sie gerade erwähnt. Ich kann mich unheimlich gut in Dinge hineinfressen. Ich habe zum Beispiel gestern Abend 3 Stunden eine Literaturliste geprüft. Es ist total langweilig, ja. Also du könntest da nach 10 Minuten aufhören. Und ich habe mich dann irgendwie reingefressen und habe das Referenz für Referenz geprüft und habe dann auf die Uhr geguckt, da waren 1,5 Stunden durch. Ich hatte schon Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, habe trotzdem weitergemacht. Also das hat auch so eine selbstzerstörerische Komponente, die ich im Sport durchaus kenne, weil man manchmal eben auch Dinge überreizt, ja, wo der eine Teil des Gehirns sagt, Mensch, das ist nicht mehr gesund, Jens, was du hier machst. Ja, bei 35 Grad nach 3 Stunden Tennis stellt man sich so diese Frage. Auf der anderen Seite hat man aber so diese Fähigkeit, dann über diese Grenzen hinwegzugehen. Und wie gesagt, das hat so eine selbstzerstörerische Komponente, wo ich mich dann auch vor mir selbst schützen muss. Und das ist der große Vorteil. Ich komme jetzt wieder auf den Kern der Aussage zurück. Das ist der große Vorteil, wenn man sich selbst gut kennt. Wenn man sich selbst gut kennt, kann man wirklich sagen, okay, bis hierhin und jetzt wird's kritisch oder es wird gesundheitsgefährdend oder was auch immer. Oder, und Marc wird das bestätigen können, man kann dann auch auf die Angebote des Lebens auch mal ein Nein setzen und sagen, das passt jetzt gerade nicht in mein Leben oder in die Lebenssituation oder eben nicht in meine persönliche Motivation. Ist ein ganz cooles Thema, finde ich total super, aber nicht für mich. Marc, was meinst du?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt mit dem Nein sagen. Kommt tatsächlich im nächsten Kapitel auch im Buch. Das setzt aber ja erstmal voraus, dass ich diese Klarheit habe, Jens, von der du gerade sprichst. Was ist mir denn eigentlich wichtig gerade im Leben? Wie wichtig ist dir das Thema Gesundheit? Zum Beispiel ein Leistungssportler wird wahrscheinlich eine andere Antwort geben. Also Leistungssport ist irgendwo dann nicht mehr gesund, gerade wenn ich es über einen längeren Zeitraum mache. Aber es ist ein anderer Wert, der da wichtig ist. Deswegen lade ich jeden, der jetzt zuhört, mal drüber, lade ich dazu ein, selbst mal zu reflektieren, welche Werte sind dir im Leben überhaupt wichtig? Also so eine Art Werteliste zu erstellen. Da kann man so brainstormen. Hab da auch eine Übung zu, wo ich Beispiele vorgegeben habe. Zum Beispiel ist für mich im Leben der Wert Gesundheit ist in den Top 3. Und auch der Wert Freiheit ist für mich in den Top 3. Und ich habe diese Übung kennengelernt aus meiner Ausbildung zum Coach. Auf der einen Seite sich über Werte Gedanken zu machen. Und Werte sind ja erstmal Nebel in Tüten. Was heißt denn Gesundheit? Frag 10 Leute, die sagen, geben dir 10 verschiedene Antworten. Deswegen brauche ich auf der anderen Seite eben auch Ziele oder Vorsätze, kann man es auch sagen. Ziele sind konkreter. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Deswegen ist das eine, wo möchte ich denn hin? Was sind meine Bilder davon im Kopf, die mich wirklich begeistern? Und auf der anderen Seite, was sind meine Werte im Leben? Und häufig stellen wir dann fest, dass die Werte vielleicht gar nicht zu den Zielen passen. Wenn jetzt zum Beispiel der Wert, nehmen wir mal als Beispiel Freundschaft, ja, also ein Kumpel fragt mich, hey, kommst du heute Abend mit ein Bier trinken? Ich habe übrigens was, ich muss mal mit jemandem drüber reden. Ja, und du hast ja eigentlich vorgenommen, zum Training zu gehen. Was machst du denn dann? So, wenn du deine Werte nicht klar hast, dann ist es schwieriger, Nein zu sagen. Wenn du zum Beispiel aber dir eine klare, und das ist eine Entscheidung am Ende, die Entscheidung fußt auf der, aus meiner Sicht ist es einfach so, nicht alles, was wir gerne möchten im Leben, können wir auch tun. Also zumindest geht es mir so, ich glaube, vielen anderen geht es auch so. So, das heißt, ich darf dann priorisieren. Und eine Möglichkeit zu priorisieren ist anhand der Werte und eben auch anhand der Ziele. Und die dürfen zusammenpassen. Wenn ich an Platz 1, Nummer 1 Ziel im Leben habe, ich möchte am Ende dieses Jahres, also heute in einem Jahr, möchte zurückschauen und sagen, ey, ich bin mega fit. Ey, ich fühle mich richtig gut. Ich bin gesund, ich bin leistungsfähig. Und auf der anderen Seite, und das ist mein Nummer 1 Ziel, und ich habe halt ein entsprechendes Bild dazu im Kopf. Ja, also für mich ist es halt jetzt gerade die Wanderung in den Rocky Mountains mit diesem unglaublichen Panorama, und ich bin 80 Jahre alt und fühle mich trotzdem gut. So, das zieht mich nach vorne. Und auf der anderen Seite ist aber der Wert Gesundheit vielleicht irgendwie auf Platz 20, dann werde ich das nicht umsetzen können. Weil dann kommen diese Situationen, ah, komm doch mal ein Bier trinken mit. Oder hey, was weiß ich, wenn Karriere das Thema ist, hier dieses wichtige Projekt, du übernimmst bitte die Projektleitung. So, ja, dann weiß ich schon, okay, es wird jetzt schwierig vielleicht mit dem Training. Und ich habe die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und ich habe ein klares Bild von meinen Werten und meinen Zielen. Dann weiß ich in dem Moment, hier sage ich Nein. Wenn ich das nicht habe, dann reagiere ich aus dem Bauch heraus. Und dann mache ich das, was, also machen die meisten Menschen wahrscheinlich das in dem Moment, zumindest würde ich es machen, was mir den geringsten Schmerz bereitet. Und den geringsten Schmerz bereitet mir dann Ja zu sagen. Und auf einmal komme ich an einen Punkt, wo ich sage, ich bin komplett überfordert, ich habe mir all diese Dinge vorgenommen, aber ich kriege es nicht hin. So, und dann fallen meistens diese Self-Care-Sachen, also die eigene Gesundheit, fällt dann bei den meisten Menschen runter. Deswegen ist das auch ein wichtiger Step, also Nein zu sagen, aber dann eben auch eine Klarheit im Leben zu haben, ein klares Wertegerüst, klare Ziele, die mir überhaupt ermöglichen, dann in dem Moment, wenn mich jemand fragt, auch spontane Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit meinen Werten und Zielen ist.
Ja, das denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die du hier ansprichst. Und da sind ja auch einige Spitzensportler auch, sind da ja auch Vorbilder, ne? Ich kenne auf jeden Fall ein Interview, habe ich mal gelesen, mit dem Eliud Kipchoge, das ist der Weltrekord, nee, noch nicht mehr der Weltrekordhalter, aber einer, der halt ganz oft Weltrekorde gelaufen ist, auch im Marathon Berlin mehrmals gewonnen hat. Der hat auch mal im Interview gesagt, Vitamin N. Vitamin Nein sagen. Das genau das, was du gerade beschreibst, halt, ne? Und seine persönlichen Prioritäten zu setzen, die mit den Werten abzugleichen und dann die Entscheidung zu treffen. Gehe ich jetzt in die Kneipe oder gehe ich jetzt ins Fitnessstudio oder gehe eine Runde laufen halt, ne? Ganz am Anfang, Marc, hast du gesagt, ja, wenn man sich so Vorsätze fasst, ich will wieder so ein bisschen aufs Buch zurückkommen, dass man halt so energiegeladen aufsteht, energiegeladen durch den Tag kommt. Und da gibt's auch ein Kapitel bei dir im Buch, wie du Energie tankst. Lass uns mal ein bisschen darüber reden. Wie mache ich das denn? Wie tanke ich denn richtig Energie, dass ich jetzt energiegeladen aus dem Bett springe und energiegeladen in den Tag gehe? Vielleicht auch energiegeladen nach einem anstrengenden Arbeitstag nochmal meine Aktivitäten am Abend ausführe?
Da geht es um Ernährung in dem Kapitel. Und ich habe jedes Kapitel beginne ich mit so einem Zitat, und hier ist ein Zitat von einem amerikanischen Arzt, das bei mir seit Jahren hängen geblieben ist. Das finde ich ganz gut auch zu dem Kapitel passt. Die meisten Menschen, sagt er, erkennen nicht, dass Lebensmittel mehr sind als nur Kalorien. Das sind Informationen, beinhalten Botschaften, die mit jeder Zelle des Körpers kommunizieren. Und das war für mich auch eine krasse Erkenntnis, wie er das auf den Punkt gebracht hat. Essen und Ernährung, also das, was wir uns zuführen, gibt ja diesen, der ist ein bisschen platt, ja, dieser Spruch, du bist, was du isst. Und ich finde, das stimmt, ja. Aber alles, woraus unser Körper besteht, alle Stoffwechselprodukte müssen wir ja irgendwie zuführen. Und es gibt so viele Motive, warum wir essen. Ja, das eine ist, wenn ich einen Bodybuilder frage, dann sagt er, Essen ist für mich nur Makronährstoffe. Ja, das ist für mich, das ist eine reine, quasi reiner Verstand geht da dran. Und dann gibt es auf der anderen Seite die ganzen emotionalen Gründe, warum wir essen. Weil Weihnachten ist, weil Neujahr ist, weil ein Familienfest da ist. Da esse ich ja nicht unbedingt das Omas Stück Kuchen, weil ich gerade richtig Hunger habe, sondern weil ich diese Zusammengehörigkeitsgefühl zelebrieren möchte oder weil ich sie vielleicht auch nicht enttäuschen möchte. Und auch hier plädiere ich für eine Klarheit, also dass ich mich selbst einfach mal beobachte in meinem Alltag, warum esse ich eigentlich Dinge? Habe ich wirklich Hunger? Ist es vielleicht ein emotionaler Grund? Und hier, Jens, du hattest es eben so treffend gesagt, ich darf mich selbst kennenlernen. Ja, also jeder Mensch ist unterschiedlich. Ernährung ist ja auch so unterschiedlich. Und ich mag halt diese dogmatischen Ansätze nicht so gern bei Ernährung. Vielleicht liegt es daran, dass mein Top-1-Wert im Leben Freiheit ist, aber wenn jemand von außen kommt und sagt, dieses eine Lebensmittel gibt eine neue Studie, ist nicht gesund, am besten isst du es gar nicht mehr. Dann sage ich so, ja, aber ich mag das doch. Ja, deswegen auch hier gibt ja den Spruch, die Dosis macht das Gift. Ja, für mich ist alles erlaubt und ich plädiere auch dafür, dass Menschen, die eine Veränderung wollen, sich nichts verbieten. Und gerade nicht die Dinge verbieten, die sie gerne essen. Und gleichzeitig sich monitoren. Ich glaube, wenn wir jetzt vielleicht zu dem Vorsatz, der ja auch immer häufig unter den Top 10 rankt, ja, jemand möchte abnehmen, zurückkommen, dann bedeutet Abnehmen ja auch eine negative Kalorienbilanz, wenn man es so sagt. Ja, also ich darf weniger Kalorien essen, als ich verbrauche. Wie komme ich denn dahin? Die meisten Menschen, also was gesundes Essen bedeutet, wissen die meisten Menschen. Die brauchen dazu nicht unbedingt ein Buch zu lesen, sondern sie haben schon eigentlich, behaupte ich mal, also zumindest ist es eine Erfahrung, die wir aus dem Coaching haben, wenn ich die frage, okay, was glaubst du denn, was dir helfen würde, dann kommen schon 80% richtige Antworten. Die Frage ist auch hier, warum setzen Menschen das denn nicht um? Und ich glaube, ein Grund, der Menschen auch hindert daran, langfristig abzunehmen, ist ein Mangelgefühl. Das entsteht logischerweise, weil sie glauben ja korrekterweise, ich darf jetzt nur noch weniger Kalorien essen. Und aus einem Mangelgefühl eine Veränderung zu bewirken langfristig ist schwierig. Und da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, wie kannst du es denn machen, sodass es dir leicht fällt? Dieses Gefühl von Mangel entsteht ja nicht durchs Essen, sondern es entsteht wieder darüber, wie ich über das Essen denke. Deswegen fange ich häufig im Coaching und so gehe ich auch mit mir selbst um, was meine Ernährung angeht, gehe ich eher aus dem Gefühl des Überflusses. Deswegen, ich rede mehr darüber, wovon solltest du mehr essen. Ich habe so ein Schlüsselereignis damals, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ein Kollege fragte mich, weil ich war damals auch schon immer so dieser Fitness-Nerd, ja, der sich damit auskannte. Deswegen wurde ich häufig gefragt, was meinst du denn? Ich will gerne abnehmen. Was empfiehlst du mir? Dann habe ich ihm gesagt, kauf dir Proteinpulver und trink einen Eiweißshake am Tag zusätzlich. Weil sein Thema war nämlich, dass er immer in den Meetings saß und da stand halt ein Keksteller. Und er hat halt immer nebenher Kekse gegessen und hat halt gesagt, ich will aber ein paar Kilo abnehmen. Da ich so, ja, ändern nur einfach das, dass du versuchst, mehr Protein zu essen. Die einfachste Möglichkeit, und es gibt auch andere Möglichkeiten für alle, die jetzt Proteinpulver nicht mögen, ist, mach dir einen Shake zusätzlich. Und er sagte, kam ein paar Wochen später zu mir, sagte, ja, ich habe schon 2 Kilo abgenommen und ich bin die ganze Zeit satt. Ja, das heißt, er hat eine Veränderung gemacht. Er hat halt, und nicht aus dem Gefühl des Mangels, sondern aus dem Gefühl von mehr, eine positive Veränderung geschafft. Und deswegen plädiere ich immer dafür, quasi diese emotionale Ebene mitzunehmen. Auch beim Kapitel, wie du Energie tankst, das ist ja keine Mangelüberschrift. Es ist nicht, wie du abnimmst, sondern es ist, wie du Energie tankst. Und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, den ich hiermit einbringen wollte zum Thema Ernährung, ein Gefühl von genug. ein Gefühl von vielleicht sogar Überfluss. Und du kannst aus einem Gefühl von Überfluss Fett abbauen.
Ja, super. Vielen Dank dafür. Jetzt waren wir gerade kurz auf dem Thema Ernährung, haben wir kurz gestreift. Der Jens zeigt gerade auf. Der wollte noch mal kurz reingrätschen hier, Jens. Dann bitte.
Ja, Marc hat ja gerade so schön was zum Thema Mangel oder Überfluss gesagt. Und da fiel mir die Maslow-Pyramide ein. Die habe ich in den Kursen auch immer gezeigt, weil Maslow war ja ein sehr renommierter Psychologe, der diese Bedürfnispyramide aufgebaut hat. Und die ist wissenschaftlich nicht so wahnsinnig gut untersucht worden. Aber wenn man sie in das reelle Leben überträgt, dann findet man dort ziemlich viel Wahrheit. Zum Beispiel in dem Moment, du hast gerade das Essen erwähnt, Marc, die physiologischen Bedürfnisse, die in der Maslow-Pyramide ganz unten liegen. Also wir haben Hunger, wir haben Durst, wir haben Lust, uns zu vermehren. Ich könnte jetzt noch ein paar andere physiologische Bedürfnisse nennen. Die sind immer dann dominant, wenn sie im Mangel sind. Also wenn wir zu wenig trinken, dann steht plötzlich das Thema Durst über allem. Dann denke ich auch nicht mehr über die Selbstverwirklichung nach, sondern dann ist jetzt in diesem Moment wichtig zu trinken. Das ist bei Hunger genau das Gleiche. Wenn der Hunger durchkommt, dann überstrahlt das sozusagen alles andere, was ich mir vielleicht an dem Tag vorgenommen habe. Aber, das haben wir bei unseren Studien so schön gesehen, dass in dem Moment, wo man Hunger bekommt und plötzlich weiterläuft, ist der Hunger wieder weg. Also daran kann man auch erkennen, wie das so vom Gehirn aus geschaltet ist, dass in dem Moment, wo ich mich bewege, der Hungerimpuls nicht durchkommt und dieses physiologische Bedürfnis nicht dominant ist. In der Mitte der Pyramide liegt ja das Thema Sicherheit. Und da oben drüber liegt das Thema Selbstverwirklichung. Und ich habe das in meinen Kursen immer gesehen, gerade wenn es auch um das Thema Selbstständigkeit ging oder wenn Menschen sich zum Personal Coach ausbilden lassen wollten, dass da oben in der Spitze dieses Thema Selbstverwirklichung, dass das als Ziel zwar stand, aber dazwischen hat sich dieses Thema Sicherheit bewegt. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Job kündige, dann bin ich ja in der totalen Unsicherheit, dann habe ich keine Einnahmequelle mehr, dann weiß ich nicht mehr, wie ich meine Krankenversicherung bezahlen soll. Also dann stellen sich ja ganz viele neue Fragen, die dann eher wieder angstbesetzt sind. Und deshalb, und das habe ich damals auch immer so formuliert, deshalb ganz viele Menschen auch gar nicht in diese Selbstverwirklichung reinkommen, weil dieses Thema Sicherheit ja praktisch alles dominiert und ja, immer dazwischen hängt, zwischen diesen physiologischen Bedürfnissen ganz unten und dem, was oben das Thema persönliche Ziele, Umsetzung von Zielen, zum Beispiel einen Marathon zu laufen oder was auch immer für Ziele man sich dann vornimmt. Da wäre vielleicht auch nochmal spannend zu diskutieren, Marc, wie du das siehst, wie man dieses Thema der Sicherheit sozusagen überwindet. Weil ich habe Klienten gehabt, die waren Millionäre. Und die haben trotzdem immer das Gefühl gehabt, sie hätten noch nicht genug auf dem Konto. Ja. Und waren deshalb auch lebensunzufrieden. Während ich damals, ich hatte so einen ausgelatschten Polo, mit dem bin ich zu meinen Klienten gefahren. Der drohte also praktisch bei der nächsten Fahrt schon irgendwie Schiffbruch zu erleiden. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich ja eigentlich mit dem, was ich tue, zufriedener bin als meine Millionäre, die ich betreue. Also was ist eigentlich wirklich die Ursache, dass die so lebensunzufrieden sind?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich, genau die Frage stelle ich mir auch häufig. Es gibt ja genug Beispiele auch an prominenten Superreichen, wo ich Menschen, die ich nicht kenne und wo es auch immer schwierig ist, da, na, wir neigen immer dazu, die zu beurteilen, aber wir kennen sie gar nicht. Nur im Außen beobachte ich dann häufig die sind schon super reich und wollen noch mehr. Und häufig ist das, glaube ich, auch möglicherweise angstmotiviert. Es kann aber auch, ich bin kein Psychologe, ja, also können auch andere Gründe sein. Und hier möglicherweise auch ein Gefühl von Sicherheit. Nur die Frage ist ja, wann ist genug genug? Das kann ich auf alle Bereiche anwenden. Ich kann es auch auf Muskelaufbau, auf sportliche Leistungen. Ja, wann ist genug? Ja, tust du dir damit noch gut oder schadest du dir damit? Das finde ich eine wichtige Frage, sich da auch selbst zu reflektieren. du hattest das Gefühl Sicherheit, oder das ist aus meiner Sicht auch ein Wert, der Wert Sicherheit angesprochen. Und auch da, wenn du 10 Menschen fragst, wirst du 10 Antworten kriegen. Was bedeutet Sicherheit für dich? Und ich glaube, die meisten Menschen stellen sich diese Frage gar nicht. Was bedeutet denn Sicherheit für dich? Ich wurde häufig gefragt oder häufig gesagt, Mensch, das war ja mutig, dass du da deine sichere Anstellung als Ingenieur gekündigt hast und einfach versucht hast, deine Selbstständigkeit aufzubauen. Und das ist ja mutig. Und für mich war es nicht mutig. Für mich wäre es mutig gewesen, weiterhin einen Weg zu verfolgen, von dem ich wusste, dass er mich vielleicht langfristig nicht so glücklich macht oder so zufrieden macht, wie meiner persönlichen Neigung nach Gesundheit und Fitness mich damit zu beschäftigen, ist, da vergesse ich die Zeit bei. Das kann ich jeden Tag machen, da stehe auf, ich freue mich drauf. Und wenn es darum geht, Unternehmensprozesse zu optimieren, sodass sie effizienter laufen, finde ich auch cool, jetzt in meinem eigenen Unternehmen, weil es dann wiederum in Richtung Fitness, Gesundheit geht. Aber wenn es dann den Effekt hat, dass es vielleicht, dass Menschen ihren Job verlieren, finde ich nicht so motivierend. So, deswegen war es für mich eher es hat eher meine persönliche Sicherheit bedient, diesen Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber das ist ja nur eine reine Perspektive, eine individuelle Perspektive. Das Gefühl von Sicherheit kommt nicht vom Außen, sondern es kommt aus mir selbst raus. Und wenn ich im Außen nach Lösungen suche, und ich glaube, der Gedanke der Grundbedürfnisse ist ja wichtig, ne? Also ich darf schon genug Geld verdienen, um Essen kaufen zu können, ja. Und für mich persönlich ist auch ein Gehalt wichtig, so dass ich auch dass ich auch auf die Qualität des Essens achten kann. Und da gibt's dann eine gewisse Zahl vielleicht, die jeder für sich definieren kann. Wie viel Einkommen brauchst du denn im Monat, damit du diesem Wert gerecht werden kannst? Und was bedeutet das konkret für dich? Und gleichzeitig auch die Frage zu stellen, also einmal im Positiven, was bedeutet Sicherheit für dich positiv definiert? Woran würdest du erkennen, dass du sicher bist? Und auf der anderen, und da sind wir wieder beim Zielbild eigentlich, bei der Vision. Und auf der anderen Seite, ich springe mal so ein bisschen hin und her, weil es ist der Wert auf der einen Seite Sicherheit und was bedeutet das konkret als Ziel auf der anderen Seite? Und das, was Menschen motiviert, ist ja nicht nur zu den Zielen, sondern eben auch von weg. Was möchte ich denn vermeiden? Was bedeutet für mich, wovor habe ich Angst? Ja, was wäre der Worst Case, in puncto Sicherheit? Wenn wir jetzt sagen, finanzielle Sicherheit, Worst Case, ich verliere meinen Job, fährt arbeitslos, so, und viele haben dann schon das Bild im Kopf von ich lande auf der Straße, muss unter der Brücke schlafen und so weiter. Und die Frage ist, wie realistisch ist das wirklich? Also ich glaube, gerade bei Ängsten hilft es, das ist eine Möglichkeit, auch mit Bildern im Kopf zu arbeiten. Einerseits, wovor habe ich Angst? Und wenn ich die Bilder verändere im Kopf, verändert sich auch das Gefühl. Und damit kann ich auch arbeiten. Jens, du hattest eben gesagt, zum Aufraffen. Du denkst halt an den, der halt nicht die Freiheit hat, sich so zu bewegen, wie du es gerne möchtest, aber vielleicht gerade keine Lust drauf hast, und auf einmal verändert sich das Gefühl und es fällt dir leichter, ins Handeln zu kommen. Und das kann ich halt in allen Lebensbereichen auch nutzen. Wie kann ich die Bilder in meinem Kopf verändern, sodass sich mein Gefühl verändert? Und auch das ist Training. Das ist ein mega weites Feld, ne? Ich glaube, allein über das Thema könnten wir wahrscheinlich mehrere Stunden reden. Aber das sind so quasi spontan die Gedanken, die mir dazu kommen.
Aber viele haben ja jetzt gerade am Anfang des Jahres so das Gefühl, ich würde mich gerne verändern wollen. Vielleicht können Sie es auch schon klarer formulieren, was Sie eigentlich verändern wollen. Aber dann kommen dann doch wieder, du bist dann wieder in deine Alltagsroutine, du musst dann wieder ins Büro oder was auch immer du dann zu tun hast am 4., 5. Januar. Und dann ist man ganz schnell wieder auch in diesem Sumpf, wo man ja diese Veränderungsprozesse vielleicht auch schon wieder hinten rüberfallen lässt. Und da kommt ja dann das Thema auf, wie schaffe ich es denn eigentlich, dass etwas, was ich gerne verändern würde, dann tatsächlich auch in die Situation bringe, dass ich da dranbleibe. Auch selbst wenn ich ins Büro fahre, auch selbst wenn ich meinen Job machen muss, der mich wie immer so ein bisschen davon wegbringt, auch von diesem Veränderungsprozess. Wie bleibe ich letztlich dran, dass ich aus... Ich habe das in Kursen immer gern gesagt, wir fangen ja nicht mit dem Mount Everest an. Wenn wir mal so bergsteigen, ja, dann nehme ich den Deich vor mir, ne, der ist 12 Meter hoch, und dann gehe ich erstmal da dreimal rauf, runter, und dann nehme ich mir vielleicht irgendwann ein Mittelgebirge vor, und so gehe ich ja Schritt für Schritt dann immer weiter. Und da auf dem Weg dorthin zum Mount Everest, da verlieren viele, glaube ich, ihre Ziele, ihre Vorstellungen, wo sie gerne sich hin entwickeln würde. Und da hast du ja ein ganzes Buch drüber geschrieben, über dieses Thema dranbleiben. Was hast du da für Geheimrezepte, in Anführungsstrichen, wie man letztendlich an diesem sehr emotionalen Thema, ja, weil du kannst ja nur Motivation aufbauen, wenn es auch eine Emotion gibt. Das ist ja das Problem beim Personal Training, weil die Leute, die uns buchen, die haben ja diese Grundmotivation nicht. Die haben das immerhin schon mal erkannt, dass sie diese Grundmotivation nicht haben, und sagen dann: Okay, ich rufe mal den Marc an, der muss jetzt mal heute vorbeikommen, damit ich mich mal wieder 90 Minuten bewege. Das ist ja schon ein Schritt weiter. Aber die Frage, die ich mir natürlich damals auch immer gestellt habe, ist: Warum können die das selber nicht? Ja, also wir fahren jetzt hier mit dem Mountainbike durch Köln oder durch Düsseldorf, und das könnten die auch selber. Ich gebe denen eine Polaruhr mit und sage denen, was sie an Fakten brauchen, um das einigermaßen gesund zu betreiben. Und trotzdem machen sie es nicht. Ja? Und ich glaube, dass da die Hürden am Anfang, auch wenn man das Gefühl hat, dieses emotionelle Gefühl, man möchte sich gerne in irgendwas anderes verändern, man möchte eine Weiterbildung machen oder sein, vielleicht auch einen Jobwechsel oder was auch immer, dass die Hürde einfach zu hoch ist. Also wie schaffen wir es, diese Hürde, diese mentale Hürde dann immer weiter abzubauen, sodass es nachher kleine Hürden werden, die man dann auch gerne überspringen mag, ja, weil der Aufwand, sie zu überspringen, sehr gering ist.
Ja, das ist im Prinzip ist eine Toolbox, aus der wir uns da bedienen dürfen. Ich brauche halt Strategien an die Hand, die mir dabei helfen, in kritischen Situationen, wo ich vielleicht selbst gestresst bin, wo ich müde bin, wo ich vielleicht nicht den perfekten Tag habe, trotzdem etwas zu tun. Und ich hatte es eben schon angesprochen, dieser Glaubenssatz, entweder du machst es ganz oder gar nicht, ist aus meiner Sicht einer der größten Erfolgsverhinderer. Also den Fokus nicht mehr auf die Perfektion zu legen, sondern aufs Dranbleiben ist ein so zentraler Punkt, den ich nochmal hervorheben möchte. Und vielleicht in dem Kontext auch nochmal, wenn es um Verhaltensänderungen geht, stelle ich in der Arbeit mit meinen Klienten, wenn wir im Gespräch Maßnahmen entwickeln und am Ende eine Zusammenfassung machen, okay, was setzt du denn die nächsten Wochen um? Was willst du umsetzen? Wie möchtest du trainieren? Ich betreue die Menschen ja online, also ich gehe nicht mit denen persönlich trainieren. Das heißt, ein Motivationselement fehlt hier schon. Ja, das Element, da ist jemand, der auf mich wartet und den kann ich ja nicht hängen lassen. Ich habe übrigens, fällt mir gerade ein, vor einigen Monaten ein Interview gehabt mit einem auch Fitnesscoach und der hatte das Glück, dass er mal sich mit Olaf Scholz, mit unserem Bundeskanzler, unterhalten konnte und er hat ihn gefragt, wie kriegen Sie das denn hin? Regelmäßig, ich habe gehört, Sie gehen mehrmals die Woche laufen. Wie kriegen Sie das denn hin? Also es gibt ja wenige Jobs, die arbeitsintensiver sind und da stelle ich mal jetzt als so ein Top-Regierungsamt. Da passiert auch ständig was in der Welt, um das du dich kümmern musst. Der hat genau das gleiche Thema, kann sich nicht um alles kümmern, was wichtig ist oder was er machen müsste und trotzdem geht er laufen. Und er sagt halt, da stehen morgens bei mir um 6 Uhr stehen halt die Personenschützer vor der Tür in Sportsachen, weil er kann halt nicht alleine laufen gehen. Da sind immer ein paar Beamte, die mitkommen und er sagt, die kann ich ja nicht hängen lassen. Die stehen wegen mir früh auf, ziehen sich Sportsachen an, die klingeln. Und ich gehe dann halt mit. Und das ist genau der gleiche Effekt auch, warum sich Leute einen Trainer nehmen. Und das ist ja völlig legitim, dass ich jemanden mir hole. Es kann ein Freund sein, jemanden ins Boot hole, einen Trainer. Meinetwegen auch, wenn man in so einem Amt ist, den Personenschützer, sodass ich weiß, diese Person will ich nicht hängen lassen. Das ist eine mögliche Strategie. Und das Zweite, jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Coaching-Gespräch, stelle ich am Ende, wenn es um die Umsetzung der Maßnahmen geht, die Frage, okay, von dem, was wir jetzt besprochen haben, wie wahrscheinlich auf einer Skala von 1 bis 10 ist es, dass du da dran bleibst? Und jetzt denk mal nicht an die perfekte Woche, sondern es kommt irgendwas dazwischen. Also plane nicht mit Perfektion, sondern plane mit dranbleiben. Und da hätte ich gerne 8 bis 10, wobei 10 bedeutet, kriege ich zu 100%iger Sicherheit hin. Und häufig kommt dann, oh, ich 6 bis 7, ja, 6 bis 7 würde ich geben. Dann sage ich, nee, dann lass mal ein bisschen kleiner machen. Zum Beispiel, wenn jetzt, hatte ich letztens im Gespräch, wir hatten eigentlich besprochen, 3-mal die Woche Krafttraining. Dann sagte er, ja, 6 bis 7. Meinte ich, ja, okay, dann lass uns das kleiner schneiden. Mindestens 2-mal die Woche. Das heißt ja nicht, dass er nicht auch 3-mal trainieren könnte, aber mindestens 2-mal. Sagt er, ja, okay, 8. Und dann ist okay. So, und sich da selbst nochmal zu monitoren, wo, wie kann ich das, was ich mir vornehme, wie kann ich den Plan so schneiden, dass ich es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch umgesetzt kriege. Ich kenne mich selbst am besten. Und dass ich da auf eine 80% komme. Und dann habe ich nämlich nur noch die 20% der Fälle, die immer mal passieren können. Auch dann kann es ja sein, dass ein Training ausfällt, aus welchen Gründen auch immer. Jens, du hattest gesprochen, bei uns geht es ja genauso. Ich nehme mir auch manchmal ein Training vor und dann kriege ich es nicht hin, aber ich kriege es dann am nächsten Tag hin. Weil der Tag quasi, nachdem ich etwas habe ausfallen lassen, weiß ich, ist dann der wichtigste. Dann hat es noch eine höhere Priorität. Das sind ja ein paar Beispiele für solche Strategien, die ich für wichtig halte. Eine weitere Strategie sind sogenannte Wenn-Dann-Lösungen. Ja, also, dass ich genau mir im Voraus überlege, was sind typische Situationen in meinem Leben, wo was dazwischen kommen könnte. Ich kriege eine Erkältung oder ein Infekt ist ein typisches Beispiel. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich eine Strategie entwickeln, Plan B, um trotzdem dran zu bleiben? Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann möchte ich nochmal vielleicht als dritten Punkt, eins der grundlegenden Themen sind ja Glaubenssätze. Also was halte ich für wahr? Die Wahrheit gibt es in meiner Welt nicht. Also klar, es gibt die wissenschaftliche Wahrheit, aber das, worauf wir Menschen laufen, sind halt, ich nenne die auch gern unsichtbare Skripte, also so Art Regieanweisung unseres Unterbewusstseins, was wir für wahr halten oder wie wir glauben, wie die Welt da draußen funktioniert und was für ein Mensch wir selbst sind. Und es gibt halt Glaubenssätze, die uns dabei helfen, dran zu bleiben. Es gibt halt Glaubenssätze, mit denen wir uns selbst blockieren. Jetzt mal, um auf ein anderes Beispiel zu gehen. Ich selbst hatte lange einen Glaubenssatz, was die Selbstständigkeit als Fitnesscoach anging, dass ich dachte, wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, verliere ich den Spaß daran. Das hat mich davon abgehalten, diesen Weg zu gehen. Ich habe über die Arbeit mit so und Beschäftigung mit solchen Themen war ich in der Lage, diesen Glaubenssatz zu verändern, aber ich musste es erstmal bewusst haben. Das kriege ich halt raus, wenn ich mir selbst zuhöre. Ich treffe häufig Menschen, die von sich selbst sagen, ich bin nicht sportlich. Erstmal ist sportlichen Nebel in Tüten und zweitens sind das meistens Glaubenssätze, die vielleicht aus der Schule kommen. Ja, also ich erinnere mich noch an Sportunterricht bei uns. Da wurden Mannschaften gewählt, ja, und immer 2 Mannschaftsführer und die haben dann halt die Leute gewählt aus denen, die auf der Bank saßen, von denen sie dachten, ah, die sind möglichst gut in der Sportart und dann bleibt immer einer häufig als letztes sitzen. Und ich weiß nicht, ob das heute noch im Sportunterricht so gemacht wird, aber die Menschen, die quasi immer als letztes sitzen bleiben, die haben häufig dann irgendwann einen Glaubenssatz, ich bin unsportlich. Und das ist kontraproduktiv, weil jeder Mensch kann gesund und fit sein. Wir sind dafür geboren. Das ist nur in deinem Kopf drin, wenn du sowas glaubst. Und da kann ich dran arbeiten. Ich darf es dann auch da wieder als erstes bewusst machen, wo habe ich eben solche mentalen Stopper. Und dann kann ich über bestimmte Fragetechniken damit arbeiten und diese Glaubenssätze auch verändern. Also auch das aus meiner Sicht ein wichtiges. Wir sehen, das ist alles, sind eigentlich alles Übungsfragen. Es sind Training, mentales Training, deswegen nenne ich es auch. Und es bringt halt auch Spaß. Ich finde, das ist so ein faszinierendes Feld, sich auch mit den eigenen Glaubenssätzen zu beschäftigen. Manchmal stehst du unter der Dusche, dir fällt da was ein. Und sobald du, das ist manchmal so ein Aha-Moment. Und wenn du merkst, boah, das ist nur ein Glaubenssatz. Ja, das hat mir vielleicht damals mein Sportlehrer gesagt oder bei meiner Frau. Eine Lehrerin hat mal zu ihr gesagt, in der, ich weiß nicht, Grundschule oder 8. Klasse oder sowas, du kannst nicht singen. Ja, sag ich, die hat so eine schöne Stimme. Ja, und sie glaubte von sich ihr halbes Leben lang, sie könne nicht singen. Und all das sind solche ja, faszinierenden Aha-Erlebnisse, die dann auch sofort das Gefühl verändern können und wo ich mir selbst auch beim Dranbleiben helfen kann. Also, ist ein weites Feld. Ich habe jetzt mal ein paar Punkte rausgepickt.
Das ist ein wahnsinnig weites Feld und aber vielen, vielen Dank für die große Einsicht, die du uns in diese Felder auch alle gegeben hast. Ich denke, das soll es jetzt hier mal gewesen sein. Marc, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns hier im Podcast warst. Es war unglaublich und wir hätten immer weiter und weiter sprechen können. Jens, auch vielen Dank an dich wieder für deine Expertise und bei dem Thema mentale Gesundheit, mentale Fitness, da bleiben wir dran. Da werden wir auch noch mal hier einen eigenen Podcast zu machen. Da gibt es noch ein ganz, ganz großes Feld. Ich kann auch noch ein bisschen was dazu steuern. Und mir bleibt einfach nur zu sagen, auch danke an euch da draußen fürs Zuhören wieder. Und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
Und vor dem Abspann haben wir jetzt noch etwas für euch. Einen Gutschein der Firma Natugena. Natugena bietet hochwertige Nahrungsergänzungsmittel in Spitzenqualität. Das Sortiment von Natugena umfasst dabei Natur- und Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und verschiedene Kräuterextrakte und Vitalpilze. In Kombination und als Einzelpräparate. Mit dem Code 13197 bekommst du 10 € Rabatt auf deine erste Bestellung bei Natugena. Geht einfach auf www.natugena.de und löst euren Gutschein ein. Viel Spaß und beste Gesundheit, euer Jens und euer Axel.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.